SWR 2. Vor kurzem erhielt der ehemalige UBS-Bankangestellte Bradley Birkenfeld von der Steuerbehörde 104 Millionen Dollar, weil er illegale Machenschaften der Großbank UBS aufgedeckt und öffentlich gemacht hat. Whistleblowing nennt sich das, wenn ein Insider illegale Machenschaften an die Öffentlichkeit trägt. In der Schweiz hat dieser Fall hohe Wellen geworfen. Kaum ein Schweizer Medium hat es unterlassen, diese Tat zu kommentieren. Whistleblowing führe in den Abgrund, sei staatszersetzend und schlecht für die Moral, sagen die einen. Falsch, sagen die anderen. Whistleblowing sorge für Transparenz und die Schweiz müsse dem Mann dankbar sein. Was nun? Das diskutieren in der Freitagsdebatte Thomas Daum, Direktor der Arbeitgeber des Arbeitgeberverbandes, Stefan Kühn, Forensiker bei der Beratungsfirma BDO und Jean-Pierre Meyer, Vorstandspräsident von Transparency International. Das Gespräch leitet Maya Brändli.
Thomas Daum, Bradley Birkenfeld hat letzte Woche für sein Whistleblowing 104 Millionen Dollar erhalten und das hat heftige Reaktionen ausgelöst in der Schweiz. Wie war Ihre Reaktion?
Also dieser Vorgang ist nach meinem Dafürhalten pervers, zeigt auf der anderen Seite aber auch die Denkmuster, in denen vor allem die angelsächsischen Anhänger des Whistleblowing marschieren. Das ist völlig absurd, wenn man unsere Grundsätze der Rechtsordnung beachtet.
Jean-Pierre Meyer, Transparency International, kämpft gegen Korruption und Whistleblower spielen da eine große Rolle. Sie sind wichtige Figuren. Ist jetzt Bradley Birkenfeld für Sie ein Held?
Also Herr Birkenfeld hat das getan, was er nach amerikanischem Recht zu tun berechtigt war und sogar verpflichtet. Das macht ihn nicht zum Helden, aber er hat bestimmt richtig gehandelt.
Stefan Kühn, Sie arbeiten für die BDO. Das ist eine der größten Wirtschaftstreuhands- und Beratungsfirmen der Schweiz. Sie sind Forensiker. Sie gehen Hinweisen nach, die von Whistleblowing-Hotlines an Sie herangetragen werden. Sie decken quasi wie ein Wirtschaftsdetektiv diese Fälle auf. Haben Sie da viel zu tun?
Wir haben sehr viel zu tun. Und aus unserer Wahrnehmung hat auch die Anzahl der Meldungen in letzter Zeit eher zugenommen.
Okay, schauen wir mal das amerikanische System an und den Fall Bradley Birkenfeld. Ein unsauberer Banker verrät die unsauberen Machenschaften seiner Bank und erhält dafür eine so hohe Belohnung, dass er für den Rest seines Lebens wirklich versorgt ist. Und das ist das absurde amerikanische System, haben wir gehört, auf der einen Seite. Und nun bekommt aber dieses Rechtssystem ausgerechnet von der Antikorruptionsseite Unterstützung, nämlich zum Beispiel jetzt in Basel, das Institute for Governance sagt, das sei eigentlich ganz okay, was sie da gemacht haben. Es sei der beste Schutz gegen solche Korruptionsfälle, dieses Whistleblowing. Jean-Pierre Meyer, können Sie das nachvollziehen?
Also mich stört es eigentlich nicht, dass der Whistleblower in diesem Fall für den Rest seines Lebens ausgesorgt hat. Die Chancen von Herrn Birkenfeld, bei einer anderen Bank oder irgendeine andere Position zu finden, sind sicher nicht gut. Was mich dagegen etwas stört, ist, dass er viel mehr erhalten hat, als das, was er braucht zum Leben und sogar zum Gutleben. Das ist nicht seine Schuld, das ist eine Auswirkung des amerikanischen Rechtssystems. Und das amerikanische Rechtssystem ist ganz auf effizient ausgerichtet. Es will andere ermutigen, Steuerflüchtlinge zu denunzieren, und unter dem Gesichtspunkt ist eine hohe Belohnung sicher ein wirksamer Köder. Aber dass man so eine Belohnung bekommt, weil man das Recht zum Durchbruch verhält, ist in der europäischen Rechtskultur fremd.
Ja, ich glaube, ganz wichtig ist mal zu überlegen, wem dient das Whistleblowing? Und hier ist eine klare Unterscheidung zu treffen. Auf der einen Seite gibt es Whistleblowing, das dient dem Unternehmen. Und da kann man durchaus positive Beurteilungen anbringen, wenn es um unternehmensinterne Meldestellen und ähnliche Dinge geht. Und auf der anderen Seite wollen viele Anhänger des Whistleblowing den Whistleblower zum Instrument der öffentlichen Hand machen, also der Strafverfolgungsbehörden. Und dort kommen dann die großen Einwände. Wir sind der Meinung, es geht primär um ein Verhältnis zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Das muss ein Vertrauensverhältnis sein. Auch der Arbeitnehmer verlangt ja vom Arbeitgeber dieses Vertrauen, die entsprechende Fürsorgeverpflichtung des Arbeitgebers ist sogar im Gesetz festgeschrieben. Und es geht nach unserem Dafürhalten nicht an, dass man jetzt mit gesetzlichen Whistleblower-Maßnahmen hier ins Vertrauensverhältnis zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern eingreift.
Das Stichwort Effizienz ist vorhin gefallen, Jean-Pierre Meyer, Sie haben das ins Spiel gebracht. Vertrauen ist ja schon gut, jetzt in dem Fall, aber es hat offensichtlich nicht funktioniert. Und wenn jetzt Effizienz angesagt ist, dann braucht es vielleicht doch diesen Anreiz, um überhaupt in diese Firmenkultur hereinzukommen. Also man hat ja nicht nur diese 104 Millionen bezahlt, um jetzt ihm ein schönes Leben zu gewährleisten, sondern dahinter stecken auch ganz viele Anwälte, die damit bezahlt werden, die jahrelang dafür gearbeitet haben, um diesen Fall aufzudecken. Das geht dann vielleicht eher in Ihr Gebiet, Stefan Kühn.
Vielleicht, wenn ich dazu Stellung nehmen soll. Zunächst einmal, das Whistleblowing, das bedeutet nicht, wie in der Einleitung gesagt wurde, dass der Whistleblower an die Öffentlichkeit gerät. Also Herr Birkenfeld ist nicht an die Öffentlichkeit geraten, er ist an die Steuerbehörde geraten. Die 100 Millionen haben, also er hat die Information hat er geliefert, bevor er wusste, dass er die 100 Millionen kriegen würde. Er hat sie vielleicht erwartet oder gehofft, aber am Anfang waren seine Chancen gar nicht so gut. Die Belohnung von 100 Millionen, der Zweck ist nicht, Herrn Birkenfeld dazu zu bewegen, Informationen zu liefern, aber andere Personen zu ermuntern.
Also mit anderen Worten, es ist eine breit angelegte Anstiftung zum Denunziantentum. Und das ist das, was wir kritisieren. Ich wiederhole mich, es ist ein ganz massiver Eingriff ins Vertrauensverhältnis zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmenden. Und das darf nur dann möglich sein, wenn wirklich schwere Verstöße zur Diskussion stehen, wenn ganz wichtige Rechtsgüter zur Diskussion stehen, also wenn es um Leib und Leben oder ähnliche Dinge geht. Und dazu hat ja in der Schweiz das Bundesgericht schon eine gewisse Rechtsprechung entwickelt. Dann werden entsprechende Aktivitäten der Arbeitnehmenden auch geschützt. Aber wenn wir jetzt über Whistleblowing diskutieren in der Öffentlichkeit, dann wird, wie gesagt, der Whistleblower als Instrument der Rechtsverfolgungsbehörden angesehen und jedermann soll überall irgendwelche Missstände aufdecken. Wenn man das konsequent zu Ende denkt, dann wird es zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern ziemlich schwierig werden.
Stefan Kühn, jetzt möchte ich doch nochmal Sie zu Wort kommen lassen. Es geht um die Frage der Belohnung, ob das eine gute Idee ist oder nicht. Sie arbeiten ja ganz praktisch an solchen Fällen. Wie sehen Sie das?
Also die Fälle, die wir betreuen, und wenn wir da mit den Whistleblowern reden, die interviewen, die auf die Werthaltigkeit ihrer Informationen prüfen, das Thema Belohnung ist nie ein Hauptthema, eher nur sehr am Rande. Es geht hier häufig auch um einen Gewissensnotstand der Arbeitnehmer, die Dinge im Unternehmen festgestellt haben, die sie sich nicht erklären können. Häufig, wir nennen es aus der Froschperspektive, sehen sie einen Geschäftsvorgang, der für sie möglicherweise kriminelle Machenschaften impliziert und sie möchten mit jemandem darüber reden. Und das sollte in den besten Fällen bei der Selbstreinigungskraft des Unternehmens der direkte Vorgesetzte, die normalen Linienverantwortlichen sein. Es gibt aber Momente und Sachverhalte, wo die Arbeitnehmer eine neutrale Stelle brauchen, wo man dann erstmal neutral das verifizieren kann. Und wenn wir jetzt proaktiv mit einem Belohnungssystem da jetzt vorgehen, pervertieren wir das Ganze auch. Vor allem auch eine prozentuale Belohnung. Das heißt ja de facto, ein Mitarbeiter muss Interesse haben, dass der Schaden für das Unternehmen und für die Gesellschaft möglichst hoch ist, damit er dann auch einen möglichst hohen Anteil bekommt. Das heißt, er wird nicht im ersten möglichen Moment seine Erkenntnisse mitteilen, sondern wenn der Schaden noch größer geworden ist. Diese Gefahr besteht.
Also ich glaube, Herr Kühne nimmt jetzt ein Konzept, das durchaus positiv zu bewerten ist. Das ist ja letzten Endes eine Lösung, die die Unternehmungen entweder völlig intern mit Meldestellen, mit entsprechenden Beauftragten, die das dann weiter bearbeiten, installieren oder allenfalls mit externer Unterstützung, also mit einer externen Meldestelle. Aber letzten Endes bleibt es im Dispositionsraum der Firma. Und die Firmen haben, das ist völlig unbestritten, vor allem auch die international tätigen Firmen, ein großes Interesse, hier möglichst von Wissen der Mitarbeitenden über unkorrekte Vorgänge zu profitieren, das in geordnete Bahnen zu lenken und dann abzuarbeiten. Aber was ganz wichtig ist, es muss dann letzten Endes in der Firma, beziehungsweise wenn es eine externe zugezogene Stelle ist, in diesem Raum bleiben. Und es darf dann nicht der Whistleblower aus Empörung, aus Gewissensnöten oder wie auch immer sofort zur Behörde gehen, beziehungsweise das ist dann die Eskalationsstufe mit der größten Auswirkung und mit dem größten Schadenspotenzial sofort an die Presse gehen. Und dort wird eigentlich in der Schweiz diskutiert. Diese Belohnungsfrage, die ist in der Schweiz eigentlich gar kein Diskussionsthema, sondern wir bewegen uns, wie gesagt, in dieser Abgrenzung zwischen dem Anspruch auf Privatheit der Unternehmung und ihrer Mitarbeitenden und dem Pseudo-Anspruch der Öffentlichkeit, immer alles aufdecken zu wollen.
Wir kommen auf das, wie es in der Schweiz läuft, noch am Schluss zu sprechen. Es geht ja auch um die Frage, sollen wir das gesetzlich regeln oder nicht. Ich möchte noch jetzt einen Blick darauf werfen, auf diese Empörung, die dieser Fall hier in der Schweiz oder diesen Aufruhr auch ausgelöst hat. Also da war die Presselandschaft voll mit Kommentaren, als dieser Birkenfeld-Fall jetzt publik wurde. Und die NZZ beispielsweise hat kommentiert, dass die Steuerbehörden damit Geheimdienstmethoden gearbeitet hätten und die Bürger quasi zu illegitimem Handeln anstiften würden. Oswald Grübel hat auch, der ehemalige UBS-Chef, hat er ganz außergewöhnlich moralisch argumentiert. Er sagt, Whistleblowing sei Verrat und führe in den Abgrund. Und die Reaktionen darauf, auch in Leserbriefen, waren, ja, das ist doch jetzt die totale Scheinheiligkeit. Schließlich haben sowohl die NZZ als auch Grübel sehr das Bankengeheimnis verteidigt immer wieder. Und es ist doch eigentlich wirklich so, dass dank diesem Bankgeheimnis diese Vorkommnisse überhaupt stattgefunden haben. Meine Frage jetzt, ist das wirklich scheinheilig oder ist es ein Versuch, an diese alten Werte anzuknüpfen, also dass man gute Geschäfte führt, dass man einen seriösen Banker gerne hätte? Also was spielt sich da ab mit dieser ganzen Empörung?
Wissen Sie, also ich glaube, wir haben in der Schweiz immer noch nicht verstanden, dass die ausländischen Staaten, die um Steuergelder betrogen werden, sich ebenso sehr darüber aufregen, wie wir uns aufregen über die Lüftung des Bankgeheimnissen. Das sind die Praktiken von gewissen Schweizer Banken und sicher der UBS, die jenseits von Gut und Böse gewesen sind. Also ich finde das unglaublich, dass man jetzt diejenigen, die geholfen haben, diese illegalen Praktiken aufzudecken, als Verräter bezeichnet werden. Das ist eine Frechheit. Und viele Schweizer fühlen sich eher von den Banken verraten als von den Whistleblowern. Also dass man die Whistleblower noch schützen will, wenn es um Leib und Leben geht. Also ich finde, das geht zu weit. Also für solche kriminelle Machenschaften wie diejenigen der UBS in den Vereinigten Staaten, also das Herr Birkenfeld ist auch nur an die Behörden gegangen, nicht an die Öffentlichkeit.
Also ich glaube, es ist unbestritten, dass die Banken in der Vergangenheit Geschäftsmodelle verfolgt haben, die international nicht mehr kompatibel sind. Aber es ist doch festzustellen, sie haben auch in der Regel, es gibt ja auch Ausnahmen, in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Recht gehandelt. Also sind nicht nur die Banken allein verantwortlich, sondern es sind auch diejenigen verantwortlich, die das schweizerische Recht so gestaltet haben, wie es eben war. Jetzt im Fall Birkenfeld kann man in einer etwas grundsätzlicheren Zugangsweise zum Whistleblower-Problem immerhin festhalten, wie Herr Mehr auch schon gesagt hat, er hat in einem Verfahren gegenüber einer Behörde ausgesagt. Das ist unseres Erachtens immer noch fragwürdig, je nachdem, um welche Rechtsgüter es geht. Aber es ist doch noch nicht der Schritt, den eben viele verlangen. Man soll dann auch als Whistleblower entscheiden können, wenn man beispielsweise bei der Behörde aufläuft, ob das korrekt oder nicht korrekt ist, und dann an die Öffentlichkeit gehen können. Der Fall Birkenfeld ist eben schon sehr stark geprägt vom amerikanischen Rechtssystem. Und wir kennen ja dort auch das Plea-Bargaining, also da werden Strafen ausgehandelt, alles Dinge, die für uns etwas fremd sind. Und deshalb ist der Fall Birkenfeld nicht so hilfreich, um in der schweizerischen Diskussion voranzukommen.
Ich würde auch sagen, gerade im forensischen Bereich kommen sehr viele Dinge aus dem anglophonen Gebiet, aus Amerika, aus England, einen Teil übernehmen wir. Aber ich glaube, wir haben unsere eigenen kulturellen Werte und die sollten wir auch hier verteidigen. Und auf der einen Seite, der Fall Birkenfeld ist ein Extrembeispiel. Bankgeheimnis, Steuerbetrug, ein Mitarbeiter. Aber daraufhin jetzt das gesamte System zu ändern und ein Whistleblower per se immer nur als was Positives zu sehen und das, diese Selbstreinigungskraft aus den Firmen herauszunehmen, das sehe ich als Gefahr. Und wir sind ja auch grundsätzlich, sind wir in einem gesellschaftlichen Umbruch. Gewisse Werte, die über Jahrhunderte sich gebildet haben und gezählt haben, die sind jetzt teilweise am Implodieren. Es besteht nicht mehr diese Tradierung, dieser gesellschaftliche Kontext.
Welche Werte?
Ethik, Moral, was ist richtig, was ist nicht richtig. Das hat sich relativ schwammig geworden. Und auch für den Einzelnen teilweise schlecht zu beurteilen. Er hat keine ganz klaren Benchmarks mehr, in denen er sich bewegen kann. Das ist nach unten und nach oben weggebrochen.
Eben, das sind ja diese Werte, die jetzt sowohl die NZZ als auch Oswald Grübel ansprechen. Ethisches Verhalten in der Bankenwelt, in der Geschäftswelt. Irgendwie klingt das so ein bisschen wie schöne vergangene Zeiten, als diese Moral noch völlig intakt war, aber das scheint ja nicht mehr der Fall zu sein.
Also ich glaube, wir haben, wie Herr Kühn eben auch ausgeführt hat, in der Tat in den letzten 20, 30, meinetwegen 40 Jahren massive Veränderungen im Verhalten aller Akteure, sei es der Unternehmungen, sei es der einzelnen Personen, sei es auch der staatlichen Organe, erlebt. Und es ist ja auch fast trivial festzustellen, dass viele im Moment etwas auf der Suche sind, wie gehen wir mit diesen Entwicklungen um und wo finden wir wieder neue Haltepunkte. Aber ich stimme ihm auch völlig bei, es wäre völlig falsch, wenn wir jetzt nur immer alles, was über den Teich kommt, als richtig und wegleitend ansehen würden und unsere spezifische Herangehensweise an diese Problematik nicht weiterentwickeln würden. Und da spielt eben beispielsweise das Verhältnis zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmenden in der Schweiz eine andere Rolle, beziehungsweise ist anders gefärbt als beispielsweise in den USA. Und das, finde ich, muss man berücksichtigen in der ganzen Whistleblower-Thematik. Plus, da haben Sie auch schon, Herr Kühne, ganz zu Beginn darauf hingewiesen, die Wirtschaftsabläufe sind heutzutage von einer Komplexität und sehr schwierig zu beurteilen, dass häufig ein Mitarbeiter etwas als Missstand empfindet, was dann bei näherem Zusehen, bei näherer Klärung der Sachlage, der Umstände als absolut in Ordnung erscheint. Und diese Abklärungsphase ist in den ganzen Prozessen, auch dort, wo Firmen interne Meldeverfahren laufen, von größter Wichtigkeit. Da gibt es dann auch noch die Probleme der Diskretion. Man kann dann den Meldenden nicht immer mit einbeziehen in die Abklärungen. Und wie man hier eine gute Lösung findet, wie man hier gute Prozesse aufgleist, das ist die Herausforderung der Meldeverfahren innerhalb der Firmen.
Also ich kann Ihnen auch einer Meinung sein, dass die Whistleblowers nicht nur einen Schutz gegen Kündigung, unrechtmäßige Kündigung brauchen, aber auch unterstützt und beraten werden sollen. Das ist ganz bestimmt richtig. Es ist aber so, dass meine Erfahrungen mit internen Meldestellen, und ich habe zwei mindestens zwei betreut, nicht, in einer Firma. Hoffentlich ist das gut gegangen, aber ich habe auch Erfahrungen mit internen Meldestellen gemacht, wo man gar nicht weitergekommen ist. Und in diesem Fall muss der Whistleblower die Möglichkeit haben, zu einer anderen Instanz zu gehen, zu einer Behörde. Und ich kann, also dass der es ist so, die Rechtslage ist in der Schweiz so, dass ein Whistleblower, eine Person, die in einem Unternehmen illegale Machenschaften feststellt und diese der Behörde, den Kriminalverfolgungsbehörden meldet, wegen Verletzung des Geschäftsgeheimnisses verfolgt werden kann. Das ist aber nicht in Ordnung. Dass ein Bürger illegale Machenschaften denunziert an die Behörde und wenn die Behörde auch nichts tut, vielleicht an die Öffentlichkeit, dass man diese illegalen Machenschaften schützt, das ist nicht in Ordnung.
Also was ich ja immer so interessant finde in der ganzen Diskussion ist, eigentlich machen ja diese Whistleblower, die kommen ja erst zum Zug, wenn etwas schief läuft in einer Firma. Also sei es jetzt die Firmenkultur ist schlecht oder es geht wirklich um Fehlverhalten. Aber eigentlich diskutiert man immer über die Whistleblower und das finde ich irgendwie ein seltsames Ding. Also als wären Sie die Schuldigen.
Nein, es geht überhaupt nicht um die Schuldigen, sondern es geht um ein Grundverständnis, wer ist wofür zuständig. Wir haben in der Schweiz ganz klare Ordnungen im Rechtssystem. Für die Durchsetzung von zivilrechtlichen Ansprüchen ist der jeweilige Rechtsinhaber, also beispielsweise der Eigentümer oder der Gläubiger und so weiter, zuständig. Für die Verfolgung von strafrechtlich relevanten oder öffentlich-rechtlich relevanten Dingen sind die Strafverfolgungsbehörden oder entsprechende Verwaltungsbehörden zuständig. Und was jetzt mit dem Whistleblowing-Instrument gewisse Kreise versuchen, ist diese Ordnung aufzubrechen. Und wenn man das konkret zu Ende denkt, dann wird man in letzten Endes Denunziantentum, in Selbstjustiz und ähnliche Dinge zurückfallen. Das heißt, wir machen einen massiven Rückschritt in der Entwicklung unserer Rechtsordnung und verwischen, das scheint mir ganz wichtig, deshalb wiederhole ich es, die Zuständigkeitssphären bzw. die Privatsphäre und die öffentliche Sphäre. Es hat eine Unternehmung auch den Anspruch, dass wenn Dinge nicht korrekt im Unternehmen selbst laufen, dass das im Unternehmen bleibt. Ich nehme ein Beispiel, ein Buchhalter unterschlägt. Und dann wird das aufgedeckt und die Firma sagt, wir wollen da keine große Geschichte draus machen, wir erledigen das, vielleicht wird dann der Buchhalter entlassen oder wie auch immer. Der Whistleblower denkt, ja, das ist ja eine Straftat, das muss jetzt an die Öffentlichkeit, kann unter Umständen dem Unternehmen massiv Schaden zufügen und da kommt nach unserem Dafürhalten der Punkt, wo man sagen muss, auch die Unternehmung muss eine geschützte Sphäre haben, die nicht von Whistleblowers einfach aufgebrochen werden kann.
Jean-Pierre Meyon, sind Sie damit einverstanden?
Ja, also für mich dann das eher als Selbstjustiz, als das Whistleblowing, nicht? Also wenn die Unternehmen selber ihre Entscheidungen treffen können, ist das schon Selbstjustiz. Aber das Problem ist, was passiert, wenn das Unternehmen überhaupt nichts macht. Nicht? Also im Fall der UBS in den USA hat es eine interne Meldung gegeben und es ist nicht passiert. Und ich glaube, wir sollen dafür dankbar sein, dass diese illegalen es wäre noch besser gewesen, wenn diese illegalen Machenschaften der UBS früher entdeckt worden wären, eher als später.
Ja, aber wenn wir jetzt aufpassen, das würde ja bedeuten, wenn das Whistleblowing-System innerhalb einer Firma nicht funktioniert, und der Whistleblower hat ja mehrere Ansprechpartner, das ist Head Compliance, Head Personal, CFO, das würde ja bedingen, es funktioniert nur dann nicht, wenn das gesamte Firmenkonstrukt auf kriminellen Machenschaften basiert.
Nein, das ist nicht der Fall. Das ist Entschuldigung, aber es gibt eine gewisse Solidarität, ein gewisses Solidaritätsgefühl in der Firma, in der Hierarchie und das ist was daran hindert, dass die Meldestelle in vielen Fällen versagt, nicht die interne Meldestelle. Es kann funktionieren, ein internes Meldesystem kann funktionieren und kann zu Ergebnissen führen, aber ich kann Ihnen also wirklich versichern, es gibt viele Fälle, wo einfach nichts passiert. Das hat man gesehen im Fall Hildebrand, das hat man gesehen im Fall hier, im Fall der UBS. Und es gibt auch andere solche Fälle.
Also nehmen wir gleich den Fall Hildebrand. Entschuldigung. Im Fall Hildebrand wissen wir alle, es kam nicht zu Rechtsverletzungen, sondern ein Bankmitarbeiter hat unter Verletzung des Bankgeheimnisses, da ging es also noch um Straftatbestände, selbst die Meinung vertreten, da seien kriminelle Machenschaften in Gang. Wir wissen, das war nicht der Fall. Und der Fall Hildebrand zeigt genau die Problematik. Erstens mal hätte der Bankmitarbeiter intern ansprechbar gehabt, er hat sie nicht benutzt. Zweitens ging er dann über Umwege an die Öffentlichkeit und wir hatten eine völlig unkontrollierte Entwicklung des Falls, wobei selbstverständlich im Zusammenhang mit der Nationalbank dann völlig, dann auch sehr schnell die Politik da war. Aber ich möchte einfach darauf hinweisen, dass mit dieser Auffassung des Whistleblowing, wie Sie sie vertreten, Herr Meillant, ganz große Risiken verbunden sind für die Unternehmungen. Wie soll denn der Whistleblower immer entscheiden, ob jetzt etwas korrekt ist oder nicht korrekt ist? Da ist er in vielen Fällen schlicht überfordert. Und es gibt ja gesetzliche Vorschläge, die zurzeit glücklicherweise noch in der Schublade ruhen, die in einer Kaskade wohl den Whistleblower ermächtigen wollen, selbst dann zu beurteilen, hat die Unternehmung das Nötige getan? Wenn nicht, kann er zum Untersuchungsrichter gehen. Und man stelle sich vor, wenn dann auch der Untersuchungsrichter, also der Staatsanwalt sagt, da ist nichts dran, wir verfolgen die Dinge nicht, sollte er nach diesen Vorstellungen an die Öffentlichkeit gehen können, also der Whistleblower. Das kann schlichtweg nicht im Interesse unserer Rechtsordnung und eine Rechtsordnung ist immer auch eine Friedensordnung sein.
Aber das andere kann ja auch nicht sein, dass ein Whistleblower einen Tatbestand korrekterweise aufdeckt. Ich denke jetzt an diese beiden Frauen in Zürich, die Sozialamtmissstände aufgedeckt haben.
Das ist eine Amtsgeheimnisverletzung.
Und dann nachher werden sie entlassen und werden keine Stelle mehr kriegen. Also sie werden eigentlich geächtet für etwas, das sie korrekt gemeldet haben.
Also man muss hier klar feststellen, das hat das Bundesgericht festgestellt, es ist eine Amtsgeheimnisverletzung. Sie hätten Gelegenheit gehabt zu melden. Sie haben die Gelegenheit nicht genutzt. Und man darf jetzt nicht einfach wegen der Dinge, die aufgedeckt wurden, quasi automatisch die Whistleblower entschuldigen, sondern man muss sich immer bewusst sein, was steht eigentlich zur Diskussion, mit welchen Rechtsgütern haben wir es zu tun. Und gerade diese Fälle Sozialamt, die zeigen, dass auch noch Dritte involviert sind. Ich weiß nicht, ob das hier der Fall war, aber wenn jemand Sozialhilfefälle aufdeckt, dann ist plötzlich der X oder der Y als Sozialhilfeempfänger in der öffentlichen Diskussion. Also da sind ganz massive Persönlichkeitsverletzungen im Risiko.
Ja, aber wenn die Arbeitgeber von ihren Mitarbeitern an sich diese Loyalität verlangen und sagen, geht nicht an die Öffentlichkeit, wir wollen keine gesetzliche Regelung. Das bedingt aber auch, dass sie glaubwürdig ihren Mitarbeitern Kommunikationskanäle zur Verfügung stellen, auch ganz klar kommunizieren innerhalb der Belegschaft, was sind Sanktionen, was tun wir, wenn so eine Meldung kommt, wie werden wir das fördern und alles sicherstellen, dass die nachverfolgt wird, was tun wir aber auch mit Whistleblowing-Meldungen, die nachweislich falsch waren. Es gibt ja nicht nur den positiven Whistleblower, sondern auch Leute, die das vielleicht für ihre persönliche Karriereförderung nehmen. Das sollten wir auch nicht vergessen. Whistleblower ist nicht per se immer positiv zu werden. Aber hier sind jetzt auch die Unternehmen gefragt und der Fisch stinkt am Kopf zuerst, durch eine glaubwürdige Kommunikation zu den Mitarbeitenden. Wir als Firma wollen korrekt handeln, das ist unser Geschäftsprinzip. Und wenn dagegen verstoßen wird, tun wir alles, um das aufzuklären.
Da bin ich völlig bei Ihnen. Und es gibt ja viele große Firmen, die haben solche Dinge schon implementiert. Bei den kleinen Firmen ist das fast etwas künstlich. Also der KMU-Betrieb mit 10 Leuten, der funktioniert anders, der funktioniert informell. Aber im Grundsatz haben Sie völlig recht. Der Unternehmer, der Chef hat auch die Verantwortung, dass die Firma rechtsmäßig unterwegs ist, und zwar bis in alle Einzelheiten.
Jean-Pierre Meillant, Sie haben das Schlusswort.
Danke. Ja, also wir sind auch für solche Meldestellen, wir sind für unabhängiges Meldestellen. Diese können im Unternehmen eingerichtet werden, für kleinere Unternehmen vielleicht auf einer kooperativen Basis. Diese Meldestellen müssen die Whistleblowers beraten, unterstützen und die Whistleblower sollen auch voll entschädigt werden, wenn sie zum Beispiel unrechtmäßig behandelt werden, gekündigt werden. Und der Tritt an die Öffentlichkeit ist vielleicht die letzte Wahl, aber der Whistleblower muss die Möglichkeit haben, sich an irgendjemanden zu wenden, um Missstände zu melden.
Herzlichen Dank für die Diskussion, Thomas Daum, Stefan Kühne und Jean-Pierre Méan.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.